Dann gehen wir weiter. Vom Edom, das ist der Feind. Ich habe bei mir in meiner Bibel so rechts Feinde hingeschrieben. So. Wenn dann Kapitel 21, der nächste Abschnitt kommt, der Sieg über die Kanaaniter, dann sind das für mich Feinde, diese Völker, die dann einfach in der Wüstenwanderung auftauchen. Lasst uns diesen drei Verse kurz lesen, Kapitel 21, 1 bis 3. Und der Kanaaniter, der König von Arad, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel den Weg nach Atarim kam, und er kämpfte gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. Da legte Israel dem Herrn gegenüber ein Gelübde ab und sagte: Wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, dann werde ich seine Städte mit dem Bann belegen. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in seine Hand, und es belagerte sie und ihre Städte mit dem, belegte sie und ihre Städte mit dem Bann, und man gab dem Ort den Namen Horma. Ganz kurzer Gedanke wiederum, ein Feind, Kanaaniter, wer waren die? Sagt der Name schon? Die im Land Kanaan. Und wem hat Gott aber das Land verheißen? Israel. Das heißt, die Sünde Kanaans war voll, die Rebellion, der Ungehorsam, und die mussten weg, und Israel sollte Erbe werden. Und ganz genau. So, das sind die, das Land, denen nicht gehört. Es gehört Gott. Und interessanterweise, so, wir haben die Niederlage, wir haben Edom, Fleisch ist da, Schwierigkeit da, dann haben wir den Tod Aarons, wieder Erinnerung. Und jetzt kommt als nächstes der nächste Feind, Kanaan, der König von Arad ist da, und sie gewinnen nicht, gell? Erst wann haben sie wieder den Segen Gottes auf? Sie schreien zu Gott, ein Gelübde, und was für ein Gelübde? Wir dürfen nicht beim Gelübde bleiben und denken, weil sie ein Gelübde abgelegt haben, hat ihnen Gott ihnen die Arad in die Hand gegeben. Nicht wegen, ha? Ja, okay, sie sagen, wenn du uns in dir völlig, komplett, wenn du sie uns komplett auslieferst, dann machen wir was. Was wollten sie tun? Und zwar komplett. Richtig? Wisst ihr, warum Gott es ihnen erfüllt hat? Weil sie ein Gelübde abgelegt haben?
Nein, weil sie alles tun wollen.
So. Gott, wir nehmen uns das Gute zurück und das Schlechte werden wir vernichten. Komm, segne uns. Nein, Gott, wir sind bereit, komplett nichts nehmen wir. Nichts wird bleiben. So wichtig, wir werden bei der Landverteilung dann an den Punkt kommen, wo Gott dann ihnen sagt, vernichtet alles. Wenn ihr etwas zurücklasst, das wird euch wieder zurückbringen in eure alten Gewohnheiten, Denkweisen und Sünde hinein. Ja? Ihr werdet die gleichen Dinge tun, die das Volk tut, das ich hier verjagt habe, und ihr werdet wieder auch verjagt werden. Und diese Bereitschaft, diese Radikalität zu sagen, Herr, ich nehme alles raus, ich behalte nichts zurück, wir behalten nichts zurück, dann sagt Gott, dann bin ich dabei. Der Segen liegt nicht auf dem Schwur, ist wichtig, auf der Haltung, der Bereitschaft, konsequent die Sünde aus dem Leben zu tilgen. Okay? Das ist, wo der Segen darauf liegt. Und einfach nur eben, ich hoffe, ihr spürt, wie diese Geschichte in der Wüstenwanderung, wie diese ganzen Herausforderungen da auftauchen und was das Wort Gottes uns lehrt, wie wir damit umgehen sollen. Das sind wir in dieser Welt. Wir leben, wir wandeln in dieser Wüste, und wir haben all diese Herausforderungen. Wie oft murren wir gegen die Gott uns gegeben hat, die uns leiten sollen, weil uns nicht gefällt, was sie tun, oder? Und wie oft murren wir, weil wir sie nicht mögen? Weil die Umstände unseres Lebens uns dazu bringen, dass wir murren. Da passieren Dinge und wir schieben die Schuld hinzu und sagen, wegen euch. Ja, wegen euch. Gott handelt. Darf ich das einfach mal runterbrechen? Gott handelt, reinigt die Gemeinde, heiligt die Gemeinde. Als Diener Gottes steht man da und ist mittendrin in diesem Handeln. Und dann gibt es Konsequenzen. Da darf ich mal geben. Da müssen Sünder aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Nur als Beispiel. Ich gebe einfach so ein Gleichnis, ein Beispiel. Da müssen sie ausgeschlossen. Sie gehen. Sie müssen gehen. Und dann beginnt Geschwister oder eine Gemeinde zu murren und sagen, ihr habt sie rausgeschmissen. Ihr habt's gemacht. Ihr seid nicht besser. Und was weiß ich. Das ist so, da sind wir mitten in der Säule. Wegen euch haben wir das Problem. Finanziell haben wir jetzt weniger, die uns unterstützen. Wir haben keine Dienste da, die haben diese Dienste und diese Dienste. Und all das kommt. Und dann ist Fleisch da. Und dann kommt die nächste Prüfung, Versuchung. Wir fallen, weil wir dem Fleisch nicht widerstehen können. Weil wir an diesen Punkten den Willen Gottes uns nicht unterordnen und dann murren. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wundert euch nicht, das ist euch nicht zum Guten. Das ist nicht zum Guten. Schadet euch. Ja? Aber nur damit wir es einfach ein bisschen runterbrechen können. Ich will nicht jammern. Bitte, habt nicht den Eindruck, ich jammere hier. Ja? Ich lerne mich dem Herrn anzubefehlen. Ja, das, also mich befreit es. Je mehr ich das tue, je klarer es für mich ist, umso ruhiger werde ich darin. Das ist mich befreit. Und jammern will ich nicht. Ich bin dankbar, Jesus. So, also, da sind wir Gelübde und die Folgen, der Sieg über die Kanaaniter dann kommt. Aber erst eben die Niederlage führt ihr dazu. Jetzt zu der Ehrenschlange. Das führt uns geradewegs dahin, was wir brauchen. Was wir brauchen. Ich lese ab Vers 4, okay? Jetzt, ich habe sogar das als groß euch gemacht, dass wir das als großes Bildchen vor uns haben. Ja, jetzt kann es jeder auch den Abschnitt lesen. Wunderbar. Also, ich bin ehrlich gesagt, ich habe hier mich und das, was der Tim hinten macht, hier vorne auf dem Bildschirm, da bin ich ab und zu mal abgelenkt, weil ich sehe, was er gerade da macht. Also nur Gutes natürlich. Und dann lese ich und dann sehe ich, da passiert was gerade. Deswegen muss ich es so legen, dass ich nicht sehe, was da passiert. Aber es ist eine gute Kontrolle. Er hat mir gerade gezeigt, wo ich sehe, wie lange wir gerade unterwegs sind. So, der ist voll dabei. Also, und sie brachten vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig. Geht wieder los. Geht wieder los. Auf dem Weg. Warum ist sie jetzt ungeduldig? Der Weg ist zu lang. Da ist das. Jetzt merkt man, jetzt müssen wir ein paar Schritte machen. Nach ein paar Schritten, oh, das ist zu lang. Immer. Aber Ungeduld ist halt wirklich so ein übles Ding. Ja, das plagt uns. Wir wollen alles sofort, jetzt gleich. Alle Segnungen, alle Hilfen, alles muss gleich beten. Gott muss sofort das tun. Wir wollen losgehen, sofort im verheißenen Land ankommen. Alles sofort. Ungeduld auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen? Es wird konkreter. Gell? Gegen wen reden sie jetzt nicht mehr? Ja, der ist nicht mehr da. Ja, warum? Der ist gut. Aber war gut. Ich war tot. Er ist jetzt gut. Miriam war auch gut. Als Aaron und Miriam da waren, das waren noch Zeiten. Da hatten wir wenigstens jemanden, der uns versteht. So, jetzt nicht wird gegen Aaron, nicht gegen Miriam, natürlich, aber jetzt wird gegen Gott. Und ich finde das interessant, jetzt wird Gott als Erster genannt. Gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Wie oft haben sie das jetzt schon gesagt? Wie oft? Unglaublich, gell? Und wenn ich das sage, erschreckt es mich, weil ich frage, wie oft murren wir gegen Gott und sagen immer wieder die gleichen Sachen. Ach Herr, wie oft ist es so? Wie oft murren wir gegenüber seiner Führung, gegenüber seinem Weg mit uns und sind ungeduldig? So, und die Anklage ist immer die gleiche. Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Was haben sie gerade erlebt, gell? Ist doch unglaublich. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Manna. So, genug. Ekelt. Immer das Gleiche. Immer Jesus. Immer das Evangelium. Immer das gleich. Ein bisschen Abwechslung wäre doch gut. So ein bisschen Unterhaltung. Mal durchatmen. So ein bisschen ein kleiner Film. So. Ich habe jetzt gerade einen Glaubensgrundkurs, wie gesagt. Ich habe es euch gesagt, es ist so schön, mit jungen Leuten wieder zu starten und auch zu sehen. Es ist interessant, wie man das Evangelium heute predigen soll und was für Ideen da sind. Und wie stolz manche sind, dass es schaffen, von einem toten Hosen Band, das ist überhaupt keine, das ist wirklich tote Hose, ist für eine Band, einen Text zu nehmen und daraus zu evangelisieren. Die sind so stolz, dass es Prediger gibt, die kriegen das hin. Weil das alles so biblisch langweilig und das kannst du nicht mehr so. Aber wenn wir so ein Lied von toten Hosen, so eine Band oder so einen Film zeigen und dann, ja, das ist Abwechslung, da Jugendlichen werden dann zuhören und das. Und ich lasse sie diskutieren und sage, ist das okay? Was denkt ihr? Erstaunlich, erstaunlich. Warum? Weil das alte Wort, das ist schon langweilig geworden. Das kann man doch nicht mehr verwenden. Und heute die Jugend sowieso nicht und die neue Post-Nach-Postmodern Zeit sowieso nicht. Und das ist, man macht ja alles kurzlebig. Am besten so ein Seminar in 15 Minuten und alle eine Minute eine andere Perspektive, weil das muss ja. Nicht einfach auf eins etwas so konzentrieren. All diese Dinge. Also es ist langweilig, es ist ungeduldig, es muss was Neues kommen, es muss man sehen, gleich sofort. Abwechslung. Ich denke einfach wirklich, die sind an einem Punkt, wo sie anfangen auch gegen Gott zu murren und sagen, das ist genug, das ist echt. Er sandte und sie bissen das Volk und das Volk aus. Okay? Ich meine, Freunde, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht böse auf sie. Wer bin ich auch, dass ich böse bin? Aber ich verstehe sie. Ich mache eine Erfahrung der anderen mit dem Herrn. Und dann gibt es Situationen, da bin ich frustriert, da bin ich müde, da bin ich enttäuscht. Und was mache ich? Ich will es nicht, ich mach's. So, das Fleisch ist groß, Edom wächst und ich verstehe es. Aber ich weiß nicht, dass es gut ist. Aber interessant, oder nicht interessant, wichtig, da sandte der Herr feurige Schlangen. Wer sendet sie? Der Herr, für was steht die Schlange? Für Sünde. Für Sünde und letztendlich die Konsequenz, der Sündelohn ist der Tod. Der Gott gab die Menschen. Er gab sie dahin. Er gab sie unter die Herrschaft des Todes. Er gab sie unter den Tod, unter die Sünde. Er verkaufte sie unter die Macht der Sünde. Er hat das getan. Gott hat es gemacht. Und, wisst ihr, was das ist? Gericht. Gegen Mura. Und es starb viel Volk. Die Schlangen erinnert uns an die Adam, Eva, die Schlange in der Wüste, richtig? Und die begegnen uns noch einmal wo? Die Garten Eden, der Anfang. Und begegnen uns die Schlange noch einmal. Thema, wo noch? Offenbar. Und ich sah einen großen Drache, die alte Schlange. Und dann später der Satan genannt ist. Ganz genau. Die Verheißung, dann heißt es, und er, der Nachkomme der Frau, wird der Schlange den Kopf zermalmen. Und jetzt haben wir so ein bisschen diesen ganzen, ganz grob diesen Kontext von der Schlange. Dass die Sünde, der Teufel, das Verkauftwerden der Menschheit unter die Sünde mit der Konsequenz des Todes. Das ist ein ganz grob theologischer Hintergrund, den wir hier haben. Und jetzt wieder Rebellion, und zwar konkret gegen Gott und Mose dann. Und dann halt, wir haben genug, es ekelt uns. Und dann ist die Folge der Rebellion und der Abwendung, der Verwerfung, der Offenbarung Gottes, ist der Sünde, Lohn ist der Tod, Sterben. Wir haben hier in Kapitel 21, Vers 4 bis 9 die Zusammenfassung des Evangeliums. Dass die Menschen Gott verwerfen, obwohl sie so viele Erweise, so klar eine Machterweise gesehen haben. Erinnert ihr euch, was Paulus in Römerbrief Kapitel 1, Vers 18 sagt? Obwohl sie so ein Zeugnis von Gott haben, von seiner Macht und Herrlichkeit, haben sie es verworfen, haben ihnen weder Dank und noch Anbetung gebracht, hat sie Gott dahin gegeben. Das ist in gewisser Weise, haben wir hier auch die, obwohl sie alles erlebt haben, obwohl so klar ist, was Gott an ihnen getan hat, ob das es er ist, verwerfen sie ihn und lehnen es ab. Darin die Konsequenz der Sünde und des Todes. Vers 7. Da kam das Volk zu Mose. Sie sagten, wir haben gesündigt. Voll gut, oder? Wisst ihr, was das ist? Buße. So, merkt ihr, wie der Heilsweg hier uns in dieser Geschichte vor Augen gemalt wird? Wir haben Buße, also gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Interessant, gell? Was für ein Verständnis. Gegen den Herrn haben wir gesündigt und gegen dich, Mose. Die bekennen ihre Schuld vor Gott und den Menschen. Das ist tiefgreifende Buße. Dann bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Sie bitten wen? Mose. Warum Mose? Weil er der Fürsprecher des Volkes ist. Ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir kommen zum Herrn. Wer schickt den Tod? Gott. Wie können wir dem Tod entgehen? Wir bitten unseren Herrn Jesus, rette, rette. Er ist der Fürsprecher bei dem Vater. So wie Mose Fürsprecher bei Gott war. So ist es. Also bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt, dass er uns den Sünde und den Tod wegnimmt. Und Mose betete für das Volk und der Herr betete für uns. Wahnsinn. Und ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. So, der Herr betet für uns und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehrenden Schlange, so blieb er am Leben. Der Herr sagt so, wir müssen die Schlange erhöhen. Der muss da hinschauen, hochschauen. Und wenn man schaut, auf dieser Stange wird dann die Schlange hängen und du sagst, guck da hin. Und jeder, der da hinguckt, der wird gerettet werden. Alle, die nicht hingucken, werden sterben. Wir verstehen das Bild? Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, wo ich schon vorher war, sagt, so, Nikodemus, wie wird man gerettet? Wie kommt man von neuem geboren? Und Jesus sagt, so wie die ehrende Schlange. Und er bringt dieses Beispiel in Johannes 3, so wie die ehrende Schlange. Das heißt, so wie die erhöht wurde, so wird der Sohn des Menschen erhöht werden. Und wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Wisst ihr, was der Punkt ist? Mose kommt, macht so eine Schlange aus Bronze, steckt sie auf eine Stange, steckt hin und sagt, ihr Leute, Gott hat mir gesagt, wer das anguckt, der wird gerettet werden. Und wer hinguckt, wird dann von dem Tod befreit. Das Volk steht da und sagt, sowas Dummes. Wie, einfach auf die Schlange schauen? Das soll helfen? Jetzt überlegt mal, die Schlange, die uns gebissen hat, sollen wir dann anbeten? Geht ja gar nicht. Und viele sind gestorben. Aber es gab welche, die haben geglaubt, gell? Und haben das angeschaut. Das heißt, die Rettung geschah aus Glauben. Was glauben? Was Gott verheißen hat. Der Glaube, Gott hat gesagt, bitte mach das. Die haben das gemacht, was Gott gesagt hat, dann wurden sie gerettet. Nicht die Schlange hat sie da gerettet, gell? Sondern der Glaube an die Verheißung Gottes hat sie gerettet. Jetzt meine Frage, warum die Schlange erhöht? Wir wissen doch, dass Christus erhöht wird. Christus ist doch nicht die Schlange. Ganz genau. Was hatte Christus durch seine Erhöhung vernichtet? Die Schlange. Wem hat er den Kopf zertreten da und sie in die Ferse gestochen? Das ist so die Zwischenverheißen der Erfüllung von 1. Mose 3, Vers 15 des Protoevangeliums, dass durch die Erhöhung der Schlange den Kopf zermalmen wird. Durch die Erhöhung. Und zwar Christus hat all die Sünde auf sich genommen und ans Kreuz genagelt. Kolosser, Kapitel 2, gell? Aus unserer Mitte fortgeschafft die Sünde und hat sie ans Kreuz genagelt in der Erhöhung. Das heißt, das ist Evangelium pur hier. Und darum bezieht sich Jesus auch in Johannes 3 auf die erhöhte Schlange und sagt, oder wenn es heißt, wie Mose von mir geschrieben hat, ein weiteres Beispiel für das Evangelium in der Tora. Die Schwierigkeit darin ist natürlich die, man bleibt bei dieser Schlange hängen und die bestand da. Und das Volk hat natürlich Rettung bekommen, weil sie diese Schlange, erhöhte Bronzenschlange, angeschaut haben. Und sie wurde natürlich mit allen Gegenständen genauso durch die Wüste auch ins verheißene Land hineingebracht und wurde irgendwann mal angebetet. Und es kam dazu, dass man dann sie wie Götzendienst, und nicht wie, sondern als Götzendienst behandelte. Geht mit mir 2. Könige 18. Das lesen wir dort. 2. Könige 18. Darf ich nebenbei euch das kurz sagen, wenn ihr so lange ihr blättert? Ich hoffe, ihr versteht mehr und mehr, warum die Bibel der Apostel zum Beispiel das Alte Testament war. Und wie Jesus vom Alten Testament das Evangelium, weil das ist ja pur, das ist ja voll von auch so herrlichen, kleinen, feinen Details. Das ist voll davon. Kapitel 18, Vers 4 habe ich mir notiert. Ich lese ab Vers 1. Hiskia von Judas, ein Name, den wir uns gut merken sollen, von vielen Königen. Hiskia ist einer von den Königen. Und es geschah im 3. Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, der König von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde. Also ein junger Mann noch. Und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Nicht wenig, gell? Es gab ein paar, die haben nur ein paar Tage regiert. So. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Seharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Wenn ich sowas lese, dann jubelt mein Herz. Es gab nicht viele, die das taten. Was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Interessant, David wird als sein Vater genannt, obwohl er nicht direkter Vater war, aber das ist nicht unwichtig für manche andere Stellen. Aber so, in dieser Nachkommenschaft, in dieser Linie, in diesem Geiste, in diesem Glauben, er tat, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die ehrende Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch den Aufstand vorstellen? Und wie viele Kritiker? Wie? Mose hat sie gemacht. Du machst sie kaputt. Ich kann mir vorstellen, was das für ein Tabubruch war, der Tradition. Wie kannst du das kaputt machen, wodurch Gott unser Volk rettete? Nur dann konnte das Hiskia machen, wenn er und verstanden hat, was diese Schlange war. Letztendlich nur ein Schatten und ein Bild, mehr nicht. Nur dann geht's. Was muss Hiskia verstanden? Mit 25 Jahren. Das haben manche nach 50 Jahren nicht verstanden und manche als Christ nicht verstanden, wie man mit diesen Dingen umgehen darf und nicht kann. Aber das ist, deswegen sage ich, so herrlich, was Hiskia verstanden hatte. Er beseitigte, was beseitigte? Die Höhen? Was waren die Höhen? Bitte? Genau, ein anderer König hat sie errichtet und das waren Altäre. Und sie waren überall verteilt auf den Bergen und zwar nicht in Jerusalem, da war der Tempel. Man ging in den Tempel, opferte da und betete Gott an und dann unter der Woche ging man auf die Höhen und betete dann die anderen an. Das Prinzip versteht ihr, gell? Da haben wir sonntags unseren Gottesdienst, singen Gott die Ehre, geben ihm die Ehre und unter der Woche haben wir unsere eigenen Altäre, die wir anbeten. Unser Hab und Gut, unsere Hobbys, unser Fleisch, unser Geld, unsere Häuser, unsere Berufe, unsere Vorlieben, dem geben wir dann die Ehre. Aber am Sonntag, da ist es für Gott reserviert. Da geben wir Gott die Ehre. Nach dem Sonntag gehen wir nach Hause und kriegen einen auf die Berge und dann gepriesen seist du Mazda. Genau. Weinrot. Genau. Ja. Ihr versteht, was ich meine, ja? Nicht, dass ihr das tut. Ich weiß, wie du dazu stehst, deswegen kann ich das als Beispiel nehmen. Also, das ist die Art. Wir haben unter der Woche keine Zeit und keinen Platz für Gott. Das heißt, in der Ehre geben, in der Anbetung, dass er unser Denken, unser Handeln, unser Wollen bestimmt. Wir sagen am Sonntag, okay, du darfst sagen, welche Lieder wir singen, du darfst sagen, wie wir uns da kleiden, aber unter der Woche sage ich, wie das Ganze passiert, das bin ich. Und beziehungsweise, das bestimmen halt diese Dinge, die mein Leben bestimmen sie. Das ist, und es gab Könige, die haben fast gut gemacht. Es gab Könige, die haben auch den Tempel entweiht. Dann haben Könige, die haben den Tempeldienst wieder eingeführt, aber die Altäre nicht abgerissen. Und das Volk durfte, schon mal gut, dass sie am Sonntag kommen, gell? Schon mal Gottesdienst feiern, war schon mal gut. Aber dass sie unter der Woche ihren Sünden frönten, da ist der König, an diese Dinge sind nicht ran. Das sind private Dinge. So viel kann er dem Volk nicht abverlangen. Hiskia war einer unter anderem, der radikal war. Das war so ein Reformer. Und ich sage, wenn, dann komplett. So wie mit dem Ausrotten von Kanaaniter. So, wenn, dann komplett. Und er hat es radikal gemacht. Und er war so radikal, er hatte nicht die fremden Götzen ausgetickt, er hat sogar die Götzen Israels ausgetickt. Überlegt mal. Er hat die Götzen Israels. Und er hat verstanden, nicht nur Aschera oder andere sind Götzen, die Ehrenschlange ist auch ein Götze. Tiefe geistliche Erkenntnis und Verständnis vom wahren Gottesdienst hat dieser junge Mann gehabt. Konnte nur haben, weil er einen anderen Geist in sich hatte. So herrlich. Und dann heißt es, er schlug die ehrende Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke, denn bis zu jenem Tag hatten die Söhne Israels ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Das ist gut, gell? Aber hier haben wir, guck mal, der Gott Israels hat diese Schlange gegeben. Und später vertraut Hiskia und zerschlägt diese Schlange, weil er Gott vertraut und nicht der Schlange. Er vertraut Gott und nicht der Erhöhung dieser Schlange, so diesem buchstäblichen Ding, das da gemacht worden ist. Er setzt sein Vertrauen auf Gott. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Nicht die Stange von Mose macht Wasser. Nicht die Schlange, die erhöht bronze Schlange, gibt Leben. Das ist es nicht. Wir sind hier in all dem Bereich von dem Schatten und Bildern. Und dann in dem Verständnis, wie gehen wir mit Schatten und Bildern um? Und ich möchte wirklich behaupten, dass wir in der Gefahr stehen, Schattenbilder anzubeten. Uns an Schattenbilder zu hängen und auf Schattenbilder zu hoffen. Und merken nicht, wie wir dadurch Götzendienst betreiben. Und dass wir Gott die Ehre nehmen, und das ist Götzendienst. Wenn etwas anderes an die Stelle von Gott tritt und wir etwas anderem mehr Gewicht und an Ehre geben als Gott, dann beginnt Götzendienst. Und das spielt keine Rolle. Und es gibt sowohl materiell wie immateriell und es gibt wie geistlich und wie weltlich Bereiche, in denen wir uns da versündigen können. Und ich behaupte, im Glaubensleben gibt es eben solche Bereiche auch, wenn wir die Schatten und Bilder, die uns gegeben sind, für das Wichtigere halten als Christus selbst. Ich will an diesem Punkt konkret werden. Wenn wir den irdischen Tempel höher halten als den himmlischen, wird es gefährlich. Wenn wir die himmlische Verheißung geringer achten als die irdische, versündigen wir uns. Wenn wir unsere Hoffnung auf das Jetzige setzen und nicht auf das Zukünftige, versündigen wir uns. Wir müssen da aufpassen, dass wir diese Dinge nicht größer. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Und die Gefahr ist wirklich groß. Und ich glaube, vieles ist unbewusst. Und deswegen bin ich da froh darüber. Warum? Weil da ist Gott barmherzig und gnädig. Weil wir das unwissend tun. Schwierigkeit wird es dann, wenn man uns es lehrt und aufzeigt und sagt, hier, Christus ist der Körper, der all diese Schatten wirft. So, wir müssen uns an das Haupt binden. Und dann sagt man, nein, dann wird es schwierig und gefährlich. Dann ist es bewusst. Das ist nicht gut. So, Paulus sagt, mir ist Gnade widerfahren, weil ich es unwissend tat. Wie viele Dinge im Eifer unwissend, das ist okay. Und wir tun viele Dinge in Unwissend. Aber dann, wenn man es weiß und dann sagt, darf ich so sagen, dann sagt man, aber wir haben es halt anders gelernt. Das ist jetzt wirklich für mich ein Floskel geworden. In Sibirien haben wir es anders gemacht. Sibirien war so weit weg, ist selbst mein Vater geboren. Und da gab es eine Zeit, da hat man bestimmte Dinge so gemacht, weil man sie gemacht hat. Man ist ausgewandert und dann hat man dann nicht mehr gehabt, was man hatte. Und war froh darum, was man hatte.
Aber wenn man daran doch dann gehalten oder hält noch immer an dem Alten, dass es ja auch
gibt. Das meine ich. Genau das meine ich. Dass man versteht, das hat der Herr uns so geführt. Das war auch, und das war auch die Umständen zu verdanken. Das war auch unser Lebensumfeld. Aber es gibt mehr. Aber wenn man sagt, nee, das mehr darf es nicht geben, weil das ist das einzige Wahre, dann wird es schwierig. Und das einzige Wahre meine ich jetzt nicht, dass wir verschiedene Wahrheiten haben, sondern hier geht es um die Wahrheiten Christus und wie er sich offenbart. Und darum geht es. Und wir haben vorhin in der Pause gesprochen, dass wir an Christus glauben, wie die Schrift es sagt. Und wie sagt die Schrift? Und das ist das, wie verstehen wir die Schrift? Und wir können die Schrift so verwenden, wie Mose den Stock verwendet hatte. Oder eben, ja, so, das können wir so machen. Das heißt, wenn wir dann die Schrift lesen und ihn ständig Christus kreuzigen würden, das wäre echt nicht gut, gell? Von daher, in dieser Gesinnung verstehen wir es. Und Hiskia, das ist schön, es gab nicht viele, aber es gab welche, weil Gott auch da seinen Rest hatte. Und Hiskia gehörte zu solchen, die dann radikal gegangen sind. Ich lese nur ganz kurz das zu Ende, weil es so schön ist. Und nach ihm hat es seinesgleichen nie gegeben unter allen Königen von Juda, unter denen, die vor ihm waren. Er hing dem Herrn an, er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Guckt mal, hat er gegen Mose gehandelt? Nee. Und auch wenn er die Schlange zerschlagen hat, er hat verstanden, was der Herr durch Mose gesagt hat. Und der Herr war mit ihm. Ich liebe diesen Satz. Der Herr war mit ihm. Warum der 25-Jährige so erfolgreich? Der hat die größte Revolution und nach ihm gab es keinen. Warum? Der Herr war mit ihm. Und warum war der Herr mit ihm? Weil er all seine Hoffnung auf dem Herrn gesetzt hatte. Darum. Ist das kompliziert? Eigentlich nicht, gell? Oder er war so klug. Er war so intelligent. Er kannte so viele Bibelstellen. Und er hat so viele Gaben gehabt zu dienen. Und er hat das, nein, er vertraute dem Herrn. Punkt. Das war seine Fähigkeit. Das ist seine Fähigkeit. So einfach und doch so schwer. Wunderbar. Also, da sind wir bei der Ehrenschlange. Wiederum ein herrliches Zeugnis des Evangeliums. Und mitten in diese Wüstenwanderung, was braucht es? Was lehrt uns dieser Abschnitt mitten in dieser Wüstung? Was müssen wir immer tun? Aufs Kreuz schauen. Auf Christus schauen. Der unsere Sünden, unser Murren und unser Sattwerden und unser Ekeln, der für diese Schuld gestorben ist. Das ist der Punkt, der ist dafür gestorben. Und wir müssen immer und immer wieder hochschauen und sagen, danke. Denn wenn er nicht gestorben wäre, würde das ganze Volk verloren gehen. Aber weil er sich erhöht hat und die Sünde, die Schlange mit sich hochgenommen hat und sie da vernichtet hat, darfst du und ich weiterleben. Und dieses Verständnis brauchen wir in der Wüste, sonst gehen wir unter. Denn wir werden murren. Wir werden's. Und ich finde es so herrlich, dass eigentlich, wir lesen und wir sind schockiert. Und wir lesen seit einem Jahr und sind immer noch schockiert. Von Abschnitt zu Abschnitt, wie kann man wieder? So, es ist gut, wenn man das kompakt mal das liest. Aber das ist unser Leben. Das ist unser Leben. So. Jetzt gehen wir weiter. Es kommen die nächsten Feinde. Und das, was schön ist, ab Vers 10, und die Söhne Israel brachten auf und lagerten sich in Obot. Und sie brachen auf von Obot und lagerten sich in Inge Abirim. In der Wüste, die vor Moab gegen Osten ist. Von dort brachen sie auf und lagerten sich im Bach Sered. Von dort brachen sie auf und lagerten sich an der anderen Seite und so weiter. Also hier sehen sie, nähern sich, die wandern und sie kommen immer näher. Und zwar auch näher zu den Moabitern. Aber vorher kommen Feinde ihnen entgegen. Jetzt schaut mal Vers 21. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König von Amoriter, und ließ ihm sagen, lass mich durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht auf die Äcker und auf die Weinberge abbiegen. Wir wollen kein Wasser aus dem Brunnen trinken. Auf der Straße des Königs wollen wir gehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Allein wir sind auf der Straße des Königs. Ist doch herrlich, oder? Wir wollen auch auf der Straße des Königs gehen, seinen Weg gehen. Und wir wollen nicht abbiegen. Wir wollen von nichts ablenken lassen. Wir wollen nichts essen davon. Wir wollen nichts von euch haben. Keine Sorge. Ihr habt nichts, was wir nicht schon von unserem Herrn kriegen. Die Straße des Königs, optimal. So, esst, was ihr braucht, trinkt, was ihr braucht. Wir wollen von euch nichts, gell? Vers 23, aber Sihon gestattete Israel nicht, durch das Gebiet zu ziehen. Und Sihon sammelte all sein Kriegsvolk und zog aus Israel entgegen in die Wüste und kam nach Jahas und kämpfte gegen Israel. Und was passiert? Und Israel schlug ihn mit der Schärfe des Schwertes und nahm sein Land in Besitz. Nicht schlecht, gell? Was ist jetzt passiert? Warum gehen sie nicht unter? Was haben sie jetzt? Die haben gesagt, die haben gegen den Herrn gesündigt. Und was haben sie bekommen? Erlösung. Und aus dieser Erlösung, wegen der Macht seiner Stärke, können sie gehen und siegen. Schön? Guck mal, einfach nur vom Weg her. Ungehorsam, Rebellion, Niederlage. Dann schauen auf Christus und dann kommt Sieg. Ich finde es schön, das ist, was wir hier haben. Ich erlebe das, ein kurzes persönliches Zeugnis, und dann wenigstens sage ich euch wenigstens, was die Schlüssel für Williams Geschichte ist. Das wäre fies, ich will nicht so fies sein. Und dann, ich erlebe das persönlich, ich merke, dann, wenn ich in Sünde verharre und nicht Buße tue, dann lässt Gott zu, dass Edom stark wird. Er lässt zu, dass die Feinde näher kommen. Er lässt zu, dass ich spüre. Und das bringt mich dazu zu sagen, oh Herr, vergib. Und dann auf einmal merke ich, dass er dann die Feinde wieder in Schach hält, dass er Feinde die Grenzen wieder sagt, so weit kommst du. Und dann gibt er wieder Kraft und Macht und auch Sieg über Sünde. Das in der Art und Weise, wie ich mich vor ihm demütige, in der Art und Weise werde ich mit den Feinden kämpfen können. Und das ist, was wir hier in 4. Buch Mose sehr deutlich vor Augen haben. Im Bewusstsein der Erlösung, im Bewusstsein unserer Schuld, in der Vergebung, in der Demut, erringen wir Siege. Das ist herrlich. Gut? Es ist gut. Gucken wir, was wir schon alles haben. Die rote Kuh haben wir, die erhöhte Schlange haben wir, das Wasser haben wir. Ist doch ein Hammer, eine Menge. Wir werden nie verdursten. Wir werden nie verhungern. Das Manna haben wir auch. Die Sünde, die Schlangen werden uns nichts antun. Warum? Die besögt. Oh Mann, eine Menge. Also allein 4. Buch Mose und Mann ist durch, gell? Was brauchen wir mehr? Kein Wunder, dass die Frau im Jakobsbrunnen gesagt hat, ich weiß, dass der Messias kommt, auf den werden wir hören, der wird uns alles lehren. Ich weiß, das reicht, mehr brauchen sie nicht. Die Samaritaner haben nur die 5 Bücher Mose gehabt. Und sie hat mehr Glauben gehabt als die Juden, die alles hatten. Weil sie das geglaubt hat, was wenige, was sie hatten, hat gereicht. Da ist so viel da drin. So viel da drin. Und dann kommen sie an die Grenzen Moabs. Ja? Das klingt schon wie bei dem Film Der Herr der Ringe. Moab. Auf die Ebene Moab. Müsst ihr nicht wissen. Gar nicht wissen. Auch nicht jetzt forschen, was das ist und so. Lohnt sich nicht. So, also. Jetzt kommt diese Begebenheit. Ich lese ab Vers 1, okay? Und die Söhne Israels brachen auf und lagerten sich in den Ebenen Moab, jenseits des Jordans bei Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und Moab fürchtete sich vor dem Volk, weil es groß war. Und es graute Moab vor den Söhnen Israels. Wisst ihr, dass die Feinde größere Furcht haben als wir? Oder andersrum. Sie sehen mehr und fürchten sich, wo wir denken, die werden uns besiegen. Und die denken, die ist so mächtig. Warum? Weil sie sehen, was der Herr mit ihm durch sie tat. Wie bei Einzug nach Jericho. Die ganze Stadt zitterte schon 40 Jahre. Und sie rannten 40 Jahre in der Wüste und sagen, die sind zu groß für ihn. Und die sagen, wir warten 40 Jahre mit Furcht und Zittern, bis ihr kommt. So, die sehen das. Sie haben Furcht und sie zittern wie die Engel. Sie heißt es, die Dämonen, sie fürchten sich. Und die Strategie ist natürlich, okay, sie wollen verfluchen. Über die Person Balak und Bileam, das machen wir dann im neuen Jahr, dass wir uns genauer anschauen, wie wird er im Neuen Testament verwendet und all diese Dinge. Da gehen wir kurz ein, warum er so einen negativen Ruf hat und diese Dinge. Ich will euch nur ganz kurz sagen, was ich schon mal, ich gebe ein paar so, ich führe euch kurz hin, in ein paar Minuten noch, okay? Und zwar folgendes, ich glaube, dass ein Wahrsager ist. Er ist kein Prophet Gottes. Das Spannende ist, dass Gott durch ihn redet. Bileam ist nicht ein Abraham oder irgendeiner der Propheten. Bileam ist ein falscher Prophet, ist ein Wahrsager. Morgen werden wir über Wahrsager aus dem Morgenland reden. Und da spielt die Bileam-Geschichte keine unwichtige Rolle. Da gibt es eine Verbindung zwischen Bileam und den Wahrsagen aus dem Morgenland, die nach Jesus gesucht haben. Und das ist hier eine wichtige Stelle, die gibt einen Link. Woher wussten sie, was bei diesem Stern passiert? Und da gibt es Wahrsager, hier gibt es auch einen Wahrsager. So, und Balak, der König von Moab, der holt ihn und sagt, gibt es nur eine Möglichkeit, ich habe Angst, die müssen verfluchen. Und wenn sie verflucht sind, dann war es das. Merkt ihr, die verstehen nicht, wenn sie verflucht sind, dann geht's nicht. Ich hoffe, ihr könnt den Gedankengang folgen. Rebellion gegen Gott, Fluch, kein Sieg, Fleisch besiegt, Edom besiegt, aber Segen mit Gott. Oh, wer kann widerstehen? Wer kann? Niemand. Oh, dann müssen sie lieber verflucht sein. Bloß nicht im Segen leben. Die Konsequenz, wir gehen kurz einen Sprung. Die versuchten sie zu verfluchen. Ging das? Eben nicht. Und wie brachten sie aber dann sie zum Fall? Sünde. Dann Vermischung und Götzendienst durch die Vermischung der Ehen und so weiter. Und dann sind sie gefallen. Sünde war es das mit dem Segen. Schauen auf die Schlange, Buße, bekennen, Segen, Sieg. Da kann auch Moab und Balak stehen da und fürchten das. Warum? Weil der Herr mit ihnen ist. Weil nicht nur der Herr mit ihnen ist, sondern weil der Herr unter ihnen ist. Und weil der König da ist. Das ist gewaltig, was da kommt. Dieser Abschnitt, das ist eine herrliche Prophezeiung auf Christus. Und warum? Worin der Sieg ist, ich will es so formulieren. Wen Gott segnet, wer kann verfluchen? Der Ton kommt? Ja. Wen Gott segnet, wer kann verfluchen? Wer kann gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Das ist Römer 8, was wir hier haben. Da können sie fluchen, wollen, wie sie wollen. Sie wollen Fluch aussprechen, Segen kommt raus. Warum? Weil Gott segnet. Das ist herrlich. Und der Grund, warum Segen kommt, ist, weil der König unter ihnen ist. Weil sie aus diesem Volk der König der Könige stammt. Weil Gott selbst es gesegnet. Nicht, weil es gut ist, weil es fromm ist, weil es begehrenswert ist, weil es so fleißig ist, weil es keine Sünde hat. Weil Gott dieses Volk auserwählt hat. Das ist der einzige Grund, warum man es nicht fluchen kann. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage hin? Das ist der Gedanke. Und hier haben wir ein auserwähltes Gott, Volk Gottes, das Gott dazu bestimmt hat, daraus der König der Könige, den Stern hervorgehen zu lassen. Und da kann kommen, wer will, die kriegen es nicht kaputt. Die kriegen es nicht verflucht. Das ist eine Verheißung. Warum? Weil Gottes Segen drauf ruht. Erstmal ganz grob die Geschichte Bileams und Balaks und des Israels da. Eine Geschichte der Bewahrung und eine Geschichte des Segens. Das ist aber nicht buchstäblich Israel, das wird man später merken, weil sie dann doch huren und doch fallen. Dann merkt man, okay, es gibt ein anderes Volk, das man nicht verfluchen kann, okay? So, jetzt die Lösung, damit ihr zu Hause schon mal dann lesen könnt. Und jetzt kommen sie zu Balak und sagen, komm, mehrere Delegationen kommen und versuchen ihn zu überreden und bringen Vorschläge an Belohnungen, Geschenken. Und glaubt mir, der Balak war einer, der schon gerne sich bereichern hätte. Wenn ich es verwechsel, dann seid ihr, korrigiert mich, Dankeschön. Ich verwechsel, mit Namen ist das ist mein Fluch. So, Bileam, ja, Bileam. Balak bietet es an, Bileam will es haben. B und B, deswegen komme ich dann durcheinander. Aber schon immer durcheinander gekommen. Also, jetzt. Guck mal, Vers 12 nehme ich euch mit hinein. Und Gott, also die kommen zu ihm und sagen, okay, nee, müssen wir Vers 9. Und Gott kam zu Bileam und sprach: Wer sind diese Männer bei dir? Und Bileam sagte zu Gott: Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat sie zu mir gesandt. Sie, das Volk, das aus Ägypten auszog, ist bedeckt die Fläche des Landes. Komm jetzt, verfluche es mir. Vielleicht bin ich dann imstande, gegen sie zu kämpfen, um sie zu vertreiben. Und Gott sprach zu Bileam: Du sollst nicht mit ihnen gehen, du sollst das Volk nicht, ist klar, oder? Nicht gehen, nicht verfluchen. Sie kommen zu ihm, sie überreden ihn, er sagt: Komm, bleib eine Nacht da. Gott spricht zu ihm. All dem, das heißt nicht, dass er ein richtiger, guter Prophet Gottes war. Gott redet mit ihm. Gott redete auch mit Abel und mit Kain. Kein Abel nach seinem Sünden. Also, Gott ist ein großes. Wir werden gleich sehen, Gott redet sogar durch einen Esel. So. Und wisst ihr, dass der Esel mehr Verstand hat als Bileam? Genau, das und als wir. Genau. So, jetzt ist spannend. Also, ist klar, Gott sagt nicht gehen. Ist klar, eine klare Anweisung, okay? Okay. Dann heißt es, denn es ist gesegnet. Das ist der Punkt, es ist gesegnet. Kein Verfluchen, es ist gesegnet. Ich habe es gesegnet. Warum? Es ist Jakob. Und der Segen liegt auf ihm. Und Bileam stand am nächsten Morgen auf und sagte zu den Obersten, zu Balak: Geht wieder in euer Land, denn der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Das ist super, gell? Ich lese euch bewusst, weil es klingt so gut. Ich denke, Mann, jetzt, wir wissen, dass das Zeugnis des Neuen Testaments uns gibt, dass es ein Geldgieriger war, Habgieriger war. Er hätte sich gern daran bereichert, hätte gern das angenommen. So, aber es klingt hier nicht so, gell? Das klingt so, er steht auf und sagt: Freunde, Gott hat mir gesagt, ihr könnt wieder gehen. Ich denke, wow, so wie Jesaja oder so. So ein Jeremia, der gleichen Art. Dann heißt es, und Vers 14, und die Obersten von Moab machten sie auf und kamen zu Balak und sagten: Bileam hat sich geweigert, mit uns zu gehen. Balak schickt nochmal eine Delegation, bietet ihm nochmal das an. Vers 17, denn sehr hoch will ich dich belohnen. Das ist nicht fair. Gell, das ist echt verlockend. Also komm, ich lege nochmal ein paar Tausender drauf. Vielleicht bei 100.000 drauf. Und das ist sehr verlockend. Und jetzt, bevor ich weiterlese, was glaubt ihr, was wäre die richtige Reaktion von Bileam? Danke. Von Bileam. Jetzt kommen sie zu ihm und sagen: Hey, kriegst du noch mehr Geld? Was müsste Bileam?
Ich müsste sagen, Gott hat mir gesagt, einmal genug.
Genau, was macht Bileam? So, Vers 18. Bileam antwortete und sagte zu den Knechten Balaks: Wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gebe, könnte ich nicht den Befehl des Herrn meines Gottes übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Klingt's gut? Das meine ich. Ich lese und denke, wo ist der Fehler? Ist doch voll klasse. Jetzt, was für eine große, tolle Antwort. Ihr könnt mir so viel Geld geben, wie ihr wollt. Wenn Gott es nicht will, kriege ich es nicht hin. Das ist Wahnsinnserkenntnis, gell? Wow. Und dann lesen wir weiter. Bis dahin hadere ich und denke, der Mann hat von mir bis jetzt ein gutes Zeugnis. Hat gut gemacht. Dann sagt er: Und nun bleibt doch auch ihr diese Nacht und ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. Jetzt merken wir, gell? Ich muss nochmal drüber schlafen. Genau. Nein. Weiß er, was der Herr tun will? Er weiß es. Was macht er? Komm her. Jawohl. Er ist stur. Das Geld ist verlockend. Drei Häuser. Vielleicht will ja der Herr, vielleicht lässt er sich umändern. Ich rede mal mit mir. Komm rein, ich rede mal mit dem. Vielleicht können wir da einen Deal draus machen. Was wir lesen ist, auf den ersten Blick, er handelt richtig gut, aber wenn wir genau hinschauen, er weiß doch, was der Herr ihm gesagt hat. Ich habe das Volk gesegnet, du kannst es nicht verfluchen. Spätestens muss er sagen: Geht wieder zurück, sagt eurem König, ich mach's nicht. Aber er lädt sie ein und sie schlafen bei ihm. Und jetzt denkt er, die Nacht kommt er her und wir reden nochmal. Und vielleicht hat er seine Meinung vielleicht geändert. Jetzt lesen wir weiter. Da kam Gott nachts zu Bileam. Jetzt wird es noch schwieriger. Also das wird es noch schwieriger. Da kam Gott nachts zu Bileam und sprach zu ihm: Wenn die Männer Entschuldigung, dachte sie und sprach zu ihm, doch, doch, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, mache dich auf, geh mit ihnen. Aber nur das, was ich dir sagen will, darfst du tun. Hä? Voll eingelenkt. Gott sagt, geh. Können wir freuen, können wir überlegen, wie sich Bileam da gefreut hat? Ja! Voll cool. Also meine Strategie ist aufgegangen. Ich konnte Gott überreden. Jetzt auf einmal sagt Gott, geh. Merkt euch, Gott sagt, geh, gell? Ist das, dann ist es doch okay, oder? Aber, jetzt kommen wir zum Dilemma. Jetzt pass auf. Und Bileam machte sich am Morgen auf und sattelte seine Eselin und ging mit den Obersten von oben. Alle sind gut gelaunt, es funktioniert, alles klar. Er sagt, jetzt bin ich soweit, Gott hat es mir erlaubt, wir gehen. Alle sind glücklich. Bileam denkt wahrscheinlich schon, oh cool, wie viel Geld und so alles. Dann, da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Und ich sage, beim ersten Mal lesen dachte ich, hä? Ich habe ein Vers, zwei Verse vorher gelesen. Und Gott sagt, geh mit ihm. Und jetzt können wir von Gott sagt, geh. Der macht, setzt sich drauf und bam, der Zorn Gottes. Also ich würde da stehen und sagen, ja, ich verstehe dich nicht, Gott. Was soll das? Wieso? Gott will immer noch nicht, dass er geht. Ja, aber der hat doch gesagt, geh. Komisch, gell? Wieso entbrennt der Zorn Gottes? Ja, vielleicht das Herz von Bileams. Aber er entbrannte der Zorn des Herrn, dass er ging. Hier steht, dass er ging. Das ist, was Gott zornig macht. Er hat ihm aber vorher gesagt, du kannst gehen. Und jetzt geht er. Und jetzt sagt Gott, ich bin zornig, dass du gehst. Jetzt müssen wir die Erklärung. Jetzt kommt die Erklärung. Die Erklärung kommt jetzt in einem der anschaulichsten, interessantesten Beispiele des Alten Testaments. Der Esel redet. Das kann man gut spielen. Ja? Gutes Theaterstück. Das sollten wir mal spielen. Und der, ich weiß nicht, wer von euch gern der Esel ist. In dem Fall wäre ich echt gern der Esel. Weil der in dem Fall klug ist. Und wisst ihr, warum Esel? Es wird ein Tier genommen, das echt stur ist. Ich kenne Esel. Aus meiner Kindheit mussten wir auf ein paar Esel aufpassen, auf ein paar Esel reiten. Sture Tiere. Pferde sind edel. Esel sind stur, zwar aber Lasttiere, die können echt einiges ertragen. Die haben manchmal solche Rücken, so viele Lasten und leben immer noch. Also Lastentiere, aber echt sture Tiere, manchmal aber süß. Und der Engel des Herrn stellte sich in den Weg. Wenn der Engel des Herrn ist, dann merken wir hier, geht es um die Christologie im Alten Testament auch. Um ihnen entgegenzutreten. Er aber ritt auf seiner Eselin und seine beiden Diener waren bei ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen und die Eselin wich von dem Weg ab und ging auf dem Feld weiter. Und Bileam schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu lenken. Da trat der Engel des Herrn in einen Hohlweg zwischen den Weinbergen, eine Mauer, war eine Mauer auf der anderen Seite. Und die Eselin sah den Engel des Herrn und drückte sich an die Wand und drückte den Fuß Bileams an die Wand. Autsch! Auf mich ist so meine Kur drauf getreten, aber so, und ein Esel hat mich getreten, das tut weh. Aber der hat eingequetscht. So, und er schlug sie noch einmal. Er prügelt ständig auf sie ein. Könnt das visuell euch vorstellen, gell? Blöde Kuh, Esel. Da ging der Esel des Herrn noch einmal weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Weg war, um auszuweichen, weder zu rechten noch zu lenken. Und als die Esel den Engel des Herrn sah, legte sie sich hin unter Bileam. Die ist bomb. Bileam lag drunter und die Eselin drauf. Sie sagen, ich kann nicht weitergehen, ich darf nicht weitergehen. Da ist der Engel des Herrn, der heilige Boden, hier bin eine Eselin. Ich kann doch nicht vorbei, ich sterbe. Geht nicht, wenn der Engel sich des Herrn mir in den Weg stellt. Ich komme nicht rum. Nicht schlechte Erkenntnis, oder? Wenn der Engel, ich verrate euch schon ein bisschen, wenn der Engel des Herrn sagt, hier nicht geht's, hier geht's nicht weiter, was macht die Eselin? Die bleibt liegen. Schaut mal, was Sibylle macht. Da entbrannte der Zorn Biliams. Kommt euch von der Formulierung bekannt vor? Da entbrannte der Zorn Gottes, als er ging. Und jetzt entbrennt der Zorn von William. Seht ihr den herrlichen Pädagogen Gottes? Wie genial er das macht. Er bringt jetzt William genau das zu tun, oder sich so den Zorn zu entbrennen über die Esel, wie der Herr über ihn. Das ist die gleiche Situation. Und dann sagt Folgendes. Dann brannte der Zorn aus Biliam und er schlug die Esel mit dem Stock. Da öffnete der Herr den Mund der Eselin und sie sagte zu Biliam, guck mal, was der Herr machen kann. Kein Problem. Aber doch höchst spannend. Könnt ihr euch vorstellen, da liegt die Eselin auf dir und du schlägst sie und die sagt, warum schlägst du mich? Wie im Trickfilm. Beim Schreck und da gibt es auch einen Esel, der spricht. Voll gut, witzig immer. Biliam sagt, was habe ich dir getan, dass du mich noch schon dreimal geschlagen hast? Warum schlägst du mich die ganze Zeit? Was habe ich dir getan? Genau, Biliam sagte zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir getrieben hast. Was für Mutwillen? Weil du Mutwillen mit mir, hätte ich doch ein Schwert in meiner Hand, gewiss, ich hätte dich jetzt erschlagen. Auf der Stelle hätte ich dich erstochen. So wütend war er. Und die Eselin sagte zu Biliam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von je bis zu dem heutigen Tag? War es je meine Gewohnheit, dir so etwas zu tun? Und er sagte, nee, stimmt, hast noch nie sowas gemacht eigentlich. Ja, also denk mal darüber nach. Was glaubst du, was ist mich hineingefahren, wenn ich das jetzt mache? Du hast schon mal nie gesprochen.
Es ist ja schon erstaunlich, dass der Biliam sich mit dem Esel unterhalten hat und dass der nicht gecheckt hat, dass der.
Aber guck mal, in was für eine Erbitterung.
Ja, so
wütend. Ja, ich vermute, da lebt er gerade alles im Geiste und diskutiert gerade mit der Eselin in seinen letzten Atemzügen. Dann sagt sie. Da enthüllte der Herr die Augen Biliams und er sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen. Er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Schaut mal, als Biliam sich niederwirft, was macht der Engel? Er sagt nicht, du darfst mich nicht von mir niederfallen, gell? Was normalerweise bei den Engeln der Fall wäre. Das heißt, hier ist nicht irgendein Engel. Mhm. So, und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du denn deine Esel nun schon dreimal geschlagen? Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten. Anderen, ich, Ego, das ist eine Betonung, ich bin's. Wer steht dir im Weg? Darf ich sagen, Gott in seinem Sohn, in dem Fall, in dem Engel des Herrn, in der Manifestation, die später als Menschgestalt uns erscheint. Ich selbst bin dir entgegengetreten, um dir entgegenzutreten. Der Weg stützt dich ins Verderben vor mir. Schaut mal. Und die Eseln sah mich und wich von mir aus und schon dreimal. Wenn sie nicht von mir ausgewichen wäre, dann hätte ich dich jetzt erschlagen, sie aber am Leben gelassen. Also, die hat dich beschützt. Du schlägst sie, die hat dich beschützt. Wir werden nächstes Mal weitermachen hier. Ich sag euch den Schlüssel. Ja, das ist spannend, gell? Ja, höchst interessant. Deswegen, aber wir sind ja, wir müssen uns die Prophetien, die Segnungen anschauen. Das sind ja, die haben es in sich, die dann kommen. Aber was ich euch sagen möchte, was passiert? Für mich war es verwunderlich. Der macht eigentlich vieles richtig. Aber wenn wir genau gucken, ist doch nicht so vieles richtig, was er macht. Was ist, Gott sagt, du sollst nicht gehen. Und er will gehen. Und dann sagt Gott, dann geh. Und dann zeige ich dir deine Sturheit. Und wie? Er sagt, dass die Eselin mehr begreift als du. So, was war dein Problem, sagt er. Warum warst du so erbittert über die, entbrannt der Zorn über die Eselin? Sie hat nicht das getan, was er wollte. Er wollte da, die Eselin ist da. Dann hat er geschlagen, dann ist sie wieder zurück. Und dann wollte er da, die Esel ist wieder weg. Sie hat nie getan, was er wollte, gell? Sag Gott, kommt das dir bekannt vor, Biliam? Ja? Was glaubst du, warum mein Zorn gegen dich entbrennt? Du tust nie, was ich sag. Du willst immer nur dein Ding durchziehen. Und als ich sag, geh, dann dachtest du, der Herr ist mit mir. Kommt euch das bekannt vor? Jona. Als er da auf dem Berg saß und schmollte und die Pflanze und sagte, jawohl, der Herr ist auf meiner Seite. Und der Herr ließ ihn das Gleiche durchmachen, damit er, Jona sich dann über die Pflanze ärgerte und über ihren Tod, wie der Herr sich über den Tod des Volkes ärgerte. Gott hat den Jona genau in die gleiche Position gebracht, damit er, wie Biliam. Gell? Beide. Interessant, oder? Es gibt keinen besseren Pädagogen als Gott. Und der geht Wege. Und dann denkst du, oh, guck mal, der Herr öffnet Wege. Und wisst ihr, wie viele zu mir sagen, guck mal, das ist Segen. Der Herr hat es gemacht. Sag, langsam, langsam. Ein paar Monate später, oh, Katastrophe. Ja, wie? War das jetzt vom Herrn oder nicht? Man ist so schnell dabei, auch jede Weggabelung, jedes okay, jedes du darfst gehen, als jetzt das wahre Richtige. Manchmal sagt Gott, okay, wir haben ihn so lange genervt und da sagt er, es ist nicht gut für dich, aber ich will unbedingt, Herr, das ist das Töste, ich brauche das, sonst kann ich nicht leben. Ich werde nie glücklich werden in dieser Welt. Und der Herr sagt, oh, ich sag dir, das ist nicht Segen. Doch, doch. Das, dann mach's. Und dann wir, der Herr will, dass ich's mache. Und der Herr sagt, mach. Und dann spüren wir, dass es nicht das ist, was er. Und dann sagt er, gell, ist nicht so der Hit, wie du dachtest. Herr, bitte befrei mich aus dieser Sklaverei, aus diesem Übel. Wie bei Simson. Wir haben genügend. Ja, dann kriegst du sie. Die Folgen. Also, höchst spannend. Und das ist nur der Anfang. Aber für mich mit ein wichtiger Schlüssel. Und das ist auch die Vorbereitung, damit er das tut, was er nachher tun muss. Dann muss er segnen. Er muss segnen. Also, ich danke euch für die Geduld. Heute haben wir ein bisschen überzogen.